Hi, this is Al Lowe, creator of Leisure Suit Larry, and you're listening to the Adventure Treff Podcast.
Yeah, baby.
Adventure Treff,
der Podcast.
Ja, hallo liebe Leser und Hörer von AdventureTreff.de. Wir sitzen hier zusammen für den ersten Adventure Treff Podcast von der diesjährigen Gamescom in Köln. Und wir sitzen hier mit
Axel Kote,
Michael Neonstein,
Baldur Nomad Brückner
und Jan Dasjan Schneider. Leider ist Basti heute nicht dabei, das finde ich ein bisschen schade.
Ja, das ist das eine, was ein bisschen schade ist, und das andere, das ein bisschen schade ist, ist, dass der Hans Duschel im Moment nicht so besonders fit ist und deswegen nicht am Podcast teilnehmen kann.
Ja, dem wünsche ich mal gute Besserung. Wir hoffen, dass er morgen wieder fit ist für die Messe. Aber Basti ist morgen nicht dabei.
Nein, Basti ist leider morgen nicht dabei und übermorgen auch nicht und sehr wahrscheinlich auch nicht auf der Party.
Aber gut, kommen wir zur Messe. Bevor wir zur Messe kommen, aber noch eine Verlosung. Wir haben nämlich ganz tolle Sachen im Gepäck, die wir noch verlosen möchten. Und zwar möchten wir 5 Freischaltcodes verlosen für das Spiel The Perils of Man, an dem unter anderem auch Bill Tiller mitgewirkt hat und das demnächst für iPad erscheint. Und die Frage, die wir uns dazu ausgedacht haben, ist:
Wie ist der Name des Waschmittels, das so ähnlich klingt wie das zweite Wort des Titels dieses Spiels?
Ja, der Titel dieses Spiels ist The Perils of Man und vielleicht kommt da der ein oder andere drauf. Schreibt die richtige Antwort in die Kommentare. Die ersten 5 richtigen Antworten bekommen einen Freischaltcode, sobald das Spiel im Apple App Store erscheint. Aber kommen wir zur Messe. Wir sind heute Morgen ganz früh angereist, teilweise gestern schon. Und bevor wir irgendeinen Termin wahrnehmen konnten, habe ich in ein Pressefach gegriffen und habe einen Flyer rausgegriffen zu Randall's Monday, das mir, das muss ich zugeben, überhaupt nichts gesagt hat. Hattet ihr das auf dem Schirm?
Ich habe davon schon mal gehört und bin auch Fan auf deren Facebook-Seite, aber wirklich im Gedächtnis festgebrannt hat sich da nichts bei mir.
Ja, ich habe da auch mal heute gegoogelt. Es gibt schon ein paar Berichte darüber, aber es ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Deswegen bin ich einfach bei denen am Stand vorbeigegangen. Die haben wohl 2 Stände, einen im Publikumsbereich und einen im Business Center. Und dann habe ich einfach mal gefragt, ob sie mir das Spiel zeigen. Und haben gesagt, ja, warum nicht? Und dann bin ich direkt da geblieben und habe mir das Spiel angeschaut. Und was ist das? Randall's Monday ist so eine Version von Und täglich grüßt das Murmeltier für Nerds, kann man, denke ich, sagen. Technisch ist es ein ganz klassisches, retroartiges 2D Point-and-Click-Adventure mit hochauflösenden Comic-Grafiken, basiert auf der Unity Engine. Und ja, das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Es sind anscheinend wirklich Fans des Genres, die von früher von den guten alten Klassikern gelernt haben und die selbst offenbar auch Nerds sind, denn überall in den Screens verstecken sich Anspielungen auf irgendwelche Sachen. Es gibt da so einen Comicladen, da steht so eine intergalaktische Weltraumtoilette aus Day of the Tentacle rum. Es gibt Lord of the Rings Anspielungen. An der Wand von Randall hängen ganz viele nerdige Anspielungen. Mir hat besonders gut eine Akte X Anspielung da, dieses Poster hing da auch, gefallen in der Variante. ja, und Nerds, die gerne Adventure spielen, sind da, denke ich, sehr zu Hause. Die Story handelt darum, dass er auf irgendeine Weise an den Hochzeitsring eines Freundes gerät, den er eigentlich gerade seiner Verlobten oder seiner noch nicht Verlobten geben wollte. Und dann stellt sich aber raus, dieser Ring ist verhext. Und er wacht jetzt immer montags auf. Das ist natürlich sehr schlimm, das tut uns sehr leid. Und deswegen muss man irgendwie aus dieser Situation rauskommen. Und die Jungs sind auf der Suche nach einem Publisher und ich wünsche ihnen da viel Glück. Also das sah echt schick aus. Wer auf sowas steht, das war, machen die gut, glaube ich. Man kann auf der Webseite randallsmonday.com kann man sich schon einen Teaser anschauen. Wir haben, glaube ich, sehr in Kürze noch einen längeren Trailer und ein Making-of, die wir präsentieren können. Aber dann ging es zu unserem ersten tatsächlichen Event, zu unserem ersten tatsächlichen Termin, den wir abgesprochen hatten, nämlich Agustin Cordes hat Asylum gezeigt.
Das ist eine Alpha-Version.
Es war eine Alpha-Version, er hat ja zum ersten Mal das Intro gezeigt, was er, glaube ich, neulich auch schon bei Kickstarter gepostet hatte, mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie war da euer Eindruck?
Ja, sehr atmosphärisch. Das hat mir gut gefallen. Ne? Es hat ein bisschen der Sound gefehlt, also in der Messeatmosphäre habe ich sehr wenig vom Sound mitbekommen. Ja, in diesem
Strandkorb, in dem wir da waren, ist vielleicht nicht die richtige Stimmung für das Spiel, das stimmt.
Bei strahlendem Sonnenschein ist auch, glaube ich, wird das Spiel insgesamt nicht so besonders gut.
Das ist richtig, aber also man ist in so einem Auto, auf einer Autofahrt und fährt in dieses Asylum rein. Und überall am Wegrand ist dunkel, überall am Wegrand passieren schon merkwürdige Dinge, von denen man sich fragt, ist es nur der Wind, ist es noch ein Geist, was ist da überhaupt los? Und ja, wie schon in Scratches, sehr spooky alles. Und wer sich gerne erschrecken lässt, der ist, glaube ich, da ziemlich gut aufgehoben. Wir werden auch noch mehr dazu haben. Wir mussten leider das frühzeitig abbrechen, weil schon der nächste Termin nahte.
Das heißt, wir werden uns nochmal mit ihm treffen und werden nochmal ein bisschen sprechen. Das war jetzt eigentlich nur die Vorführung dessen, was er an Material zu zeigen hatte. Fragen haben wir keine großartig gestellt, glaube ich.
Ja, wir hatten nur kurz Zeit für das Intro und die ersten zwei Spielminuten. Von daher werden wir, denke ich, noch mehr darüber berichten können. Deswegen mussten wir das abbrechen, weil wir hatten ein Interview vereinbart mit Jan Müller Michaelis alias Pruki von Dedelic, der gerade Goodbye Deponia fertigstellt. Und da haben wir tatsächlich ein Interview gemacht, was, denke ich, sehr interessant war. Er hat viel erzählt, viele Anekdoten, hat, glaube ich, insgesamt eine halbe Stunde gedauert. Ja. Wir werden es wohl nicht schaffen, das jetzt während der Gamescom noch fertig zu schneiden, aber...
Ja, vor allem können wir es von hier aus leider auch nicht hochladen, aus technischen Gründen.
Ja, das wird ein bisschen zäh werden. Aus dem Pressezentrum wäre es vielleicht möglich. Ja,
aber schnitttechnisch kriegen wir es sowieso jetzt.
Das wäre zu eng, aber wir versuchen es möglichst kurz nach der Gamescom bereitzustellen. Wir haben zum Beispiel erfahren, dass Poki Smudo mal von der Bühne geprobt hat. Das fand ich eine sensationelle Geschichte. Ich habe sie auch gleich getwittert und Smudo hat uns retweetet. Ich habe mich total gefreut. Hallo übrigens, liebe Fans von Smudo, die jetzt durch diesen Retweet bei uns gelandet sind. Wir heißen uns euch herzlich willkommen. Und auch hallo Poki und Smudo. Aber gut, über das Interview selbst braucht man, denke ich, nicht viel sagen. Das spricht dann für sich, wenn wir es online gestellt haben. Danach haben wir gesehen, da waren wir bei Chimara und da haben wir zwei Sachen gesehen. Das erste davon war das, was wir eben verlost haben, The Perils of Man, was jetzt kurz vor der Gamescom angekündigt worden ist.
Ein interessanter Aspekt an diesem Spiel ist auch, wie es überhaupt zustande gekommen ist oder wie es überhaupt die Idee entstanden ist. Das ist ein Third-Person-Adventure, das jetzt erstmal nur für iPad kommen wird, wobei es eventuell später noch Portierungen geben könnte, weil es auch auf Basis der Unity Engine entwickelt worden ist und die ja dafür bekannt ist, dass man sie sehr gut auf andere Plattformen portieren kann. Ja, die Geschichte ist eigentlich die, dass es If Games, das ist ein Schweizer Animationsstudio,
also wahrscheinlich hießen sie irgendwie anders. If Games ist, glaube ich, jetzt die neue Version.
Das kann schon sein, ja.
Die heißen anders, ja.
Jedenfalls sind die von einer Versicherungs-, einer Schweizer Versicherungsagentur kontaktiert worden und haben den Auftrag bekommen, ein Spiel zum Thema Risk Management, also Risikomanagement, zu machen. Und die haben sich dafür entschieden, ein Adventure zu machen. Und dieses Adventure handelt von einem kleinen Mädchen, das durch Zufall eine Maschine findet, dass eine ihrer Urahnen, Urgroßvater oder was auch immer gebaut hat. Und das ist eine Maschine, die in der Lage ist, Risiken zu entdecken, anzuzeigen, auch ein Stück in die Zukunft zu sehen, um die Verkettungen, die daraus entstehen, halt aufzeigt. Und sie reist in diesem Spiel in drei verschiedene Zeitalter, um dort drei Katastrophen zu verhindern.
Man kann, glaube ich, kurz sagen, dieses Gerät, was sie findet, ist so eine Art Brille, die sie aufsetzt. Und dann sieht sie zum Beispiel, wenn sie eine Straße anguckt, wenn sie da jetzt drüber läuft, dann wird sie überfahren. Sieht sie so ein bisschen in die Zukunft. Und das Spiel wechselt dann auch in die First-Person-Ansicht, sodass man das wirklich tatsächlich sehen kann. Das ist so ein bisschen das Gimmick dieses Spiels, die Besonderheit.
Ja, genau. Und die legen auch sehr viel Wert darauf, dass also diese Marke, diese Versicherungsgesellschaft halt nicht als Marke in diesem Spiel auftaucht, sondern es geht wirklich in erster Linie darum, zu unterhalten und nicht um zu werben.
Das ist auch eine ganz ungewöhnliche Sache, das habe ich so noch gar nicht gehört. Es ist im Grunde eine Geschichte wie ein Werbespiel. Also eine Versicherungsfirma bezahlt das Spiel, gibt das in Auftrag bei einer Animationsfirma. Und das wird dann produziert mit den Geldern dieser Versicherungsfirma. Aber nirgendwo im Spiel wird diese Versicherungsfirma erwähnt. Also es ist ein Werbespiel, was aber nicht gebrandet ist. Sondern es soll einfach dieses Thema Risikomanagement, was erstmal relativ trocken klingt, an die junge Zielgruppe heranführen, die sich dann möglicherweise entscheiden, naja, vielleicht brauche ich ja eine Versicherung. Und dann gibt es halt wieder vielleicht nicht so viele Firmen in der Schweiz, die da in Frage kämen. Aber es ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte, wie dieses Spiel zustande kam.
Ja, und auch wie dann die Umsetzung angegangen ist, das war auch ganz nett, weil die haben sich halt gedacht, wir holen uns einfach mal ein paar gute Leute. Ich gehe mal davon aus, dass da einfach ein größeres Budget dahinter gestanden hat, dass man sich das einfach aussuchen konnte, mit wem man das machen will. Und die sind unter anderem an Bill Tiller rangegangen. Bill Tiller, wer den nicht kennt, der hat zum Beispiel Vampire Story gemacht. Hat ja auch gleichzeitig, während er an diesem Spiel gearbeitet hat, auch seine Kickstarter-Kampagne durchgezogen für, wie heißt das neue jetzt?
Year One,
genau. Und auch gleichzeitig an diesem Projekt hat auch noch Gene Moxie gearbeitet, der zur selben Zeit auch an Alcatraz 1954 für der Delic mitwirkt.
Das heißt, die haben sich von überall so ihre Talente rangezogen.
Und ich muss sagen, was am Ende dabei rausgekommen ist, sieht eigentlich ganz schnucklig aus.
Das sieht schick aus, ja. Besonders, wenn man bedenkt, dass es eben kein großes Spiel in der Verpackung ist, sondern vielleicht sogar, man weiß es noch nicht, kostenlos dann bereitgestellt wird.
Ja. Es wird in zwei Episoden erscheinen. Die erste Episode im Oktober schon, ja, komplett schon lokalisiert, ja. Deutsch und Englisch. Mhm. Mit Sprachausgabe und Texten, und die zweite Episode kommt dann im Dezember. Wenn alles klappt.
Nein. Hallo, wir kriegen gerade hier noch Besuch. Die Martina Santoro ist noch vorbeigelaufen. Die wird morgen nochmal in unserer Berichterstattung mit drin sein. Da freuen wir uns auch schon drauf.
Ja, besonders ich. Ich weiß überhaupt nicht, was die macht.
Das ist ein Argentinien entwickeltes Adventure zu einer Comic-Serie, das nennt sich The Fabulous Adventures of Doc Mendonca and Pizza Boy. Aber da werden wir morgen nochmal mehr drüber erfahren.
Da bin ich sehr gespannt. Wo waren wir stehen geblieben? The Pirates of Maine haben wir, glaube ich, durch soweit. Danach sind wir direkt am selben Stand geblieben und haben mit Sechkin und Elmes gesprochen von Mosaic Mask Studios, ein deutsches Studio, der über Heaven's Hope geredet hat und uns auch Heaven's Hope gezeigt hat. Zu dem Spiel hatten wir vor 3 Jahren schon mal ein Preview. Da hatte ich mit ihm mal telefoniert und habe da einige Infos rangezogen. Aber es gab noch nichts zu sehen. Das war im Grunde alles nur ein Plan. Dann hat man lange nichts gehört. Offenbar war das Geld nicht da. Niemand wollte das Spiel bezahlen. Dann ist das erstmal so in der Versenkung verschwunden. Aber so nebenher ist das wohl immer noch geköchelt. Und jetzt ist es wieder da. Es gab eine Prototypenförderung von Nordmedia, sodass eben erstmal Geld da war, um einen Prototypen zu produzieren. Damit haben die jetzt 3 Screens quasi voll spielbar ausformuliert. Und damit gehen sie jetzt wieder zu den Publishern und versuchen, dieses etwas ausformuliertere Konzept jetzt wirklich an den Mann zu bringen.
Oder aber, wenn das mit dem Publisher nicht klappt, per Crowdfunding versuchen.
Auch das ist eine Variante, wobei es sieht zwar optisch sehr schick aus, was also es sieht wirklich gut aus, wie ich finde, was natürlich immer ein gutes Zeichen ist, wenn man sowas in einem Kickstarter-Video zeigen kann. Aber ohne große Lizenz ist es immer schwierig, glaube ich, bei Kickstarter. Ich weiß nicht, ob das wirklich zum Ziel führt. Also ich weiß nicht, wie viel sie dafür haben wollen. Aber
sind sich auch noch nicht sicher, ob sie das machen wollen. Das ist ja auch noch ungewiss.
Ja.
Da ist man sich noch gar nicht so wirklich im Klaren darüber. Aber auf jeden Fall geht es schon mal weiter.
Auf jeden Fall, was sie produziert haben, sieht sehr schick aus.
Ja.
Sehr schöne Animationen, sehr viele Animationen, also praktisch alles in den Hintergründen war animiert. Vom Gras im Vordergrund, Wasser, Wolken, die Statue ist im Wind, die Vogelscheuche hat sich im Wind bewegt. Also wirklich sehr viel, sehr schön.
Da haben sehr viel Detailarbeit in diesen Prototypen jetzt gesteckt und wäre natürlich zu wünschen, dass man das dann auch in einem fertigen Spiel sich anschauen kann. Inhaltlich hat sich da nichts getan seit 3 Jahren, also das Konzept war halt schon da. Von daher nochmal der Verweis auf unser altes Preview, vielleicht schreiben wir dann nochmal ein Update zu, weil es ja jetzt immerhin diese Prototypen gibt, über die man was sagen kann. Ja, was haben wir danach gemacht?
Danach ging es wieder zu Poki.
Wieder zu Poki, das Interview war durch. Jetzt wollten wir natürlich auch das Spiel dazu sehen. Das Spiel zum Interview.
Spiel zum Interview, das war Goodbye Deponia. Das einzige Spiel, was wir bei Dedalic auch gesehen haben. Goodbye Deponia fängt im Prinzip genau dort an, wo Teil 2 aufgehört hat. Es wird der Stil im Prinzip komplett durchgezogen vom Vorgänger. Es wird 6 Kapitel haben.
Also 6 Szenenbereiche.
6 Szenenbereiche, ja, doch, 6 Kapitel hat er gesagt. Also es wird 7 Hussa-Songs geben.
Ja. Stimmt, es wird ja wieder gesungen.
Genau, es wird wieder viel gesungen. Nicht nur von Jan selber, sondern auch von Smudo.
Genau, sie haben Smudo rangezogen für eine recht markante Rolle. Wir haben da auch mal reinschauen dürfen. Ich glaube, das wird ziemlich witzig.
Ja,
also viele, viele, viele Details auch zu Deponia, beziehungsweise zum dritten Teil von Deponia findet ihr dann auch im Interview mit Poki, das wir aufgenommen haben.
Ich glaube auch, nach dem ersten Teil gab es ja immer diese Kritik, ja, schönes Spiel, tolle Rätsel, aber es passiert nichts. Es ist wenig, was wirklich an Handlung passiert. Ich habe den Eindruck, dass das ändert sich jetzt so ein bisschen. Also da scheint eine ganze Menge wirklich vorzugehen. Da
zusammenzulaufen. Da
Pace reinzukommen so ein bisschen, ja. Oder gerade dieser Aspekt der Verwechslungskomödie, der scheint aber doch ziemlich seinen Höhepunkt zu erreichen.
Genau, das war ja ein ganz ursprüngliches Konzept, was wir uns vor 4 Jahren, glaube ich, mal angehört haben von Poki, wo wir alle gedacht haben, naja, das ist einfach ist zu groß, das schaffen die nicht. Da war das schon drin, dieses ganze Konzept von Verwechslungskomödie, diese ganzen Ideen, und da gibt es Andeutungen in den ersten beiden Teilen, aber ich glaube, jetzt im dritten Teil wird das dann tatsächlich so richtig in die Richtung gehen.
Ein wichtiger Teil des Spiels, ja.
Und ich persönlich, das ist ja immer Geschmackssache, aber ich persönlich fand es wieder unfassbar witzig. Also das ist genau mein Humor.
Ja, wir haben uns weggeschmissen wieder. Ja.
Ich will eigentlich die Pointen oder keine Pointe vorwegnehmen. Das kann man einfach nicht machen, aber da sind echte Klopper drin.
Bin gespannt, ob alle drin bleiben.
Ja,
bis zum Release.
Ich glaube, das machen die. Bei Poki denkt man sich ja immer so, das hätte eigentlich jeder, da hätte jeder irgendwas weggeschnitten, weil dann wieder ein Producer gesagt hätte, na, das kann man nicht machen, das muss da raus. Aber Poki, der schreibt das einfach und dann ist das im Spiel und bam. Das finde ich gut an den Spielen. Ich meine, man muss sich nur Harrys neue Augen angucken. Da hängen tote Kinder von der Decke und werden lila angemalt. Ich glaube nicht, dass das bei vielen anderen Filmen durchgegangen wäre. Mir hat das Spaß gemacht. ja gut, aber ansonsten kann man, glaube ich, nicht viel dazu sagen, außer wem die ersten Teile gefallen haben, dem wird mit hundertprozentiger Sicherheit, denke ich, auch der dritte Teil gefallen. Wem die ersten Teile nicht gefallen hat, der braucht es auch mit dem dritten nicht versuchen. Also, Nein. Das ist dann durch. Ja, danach war Prominenz auf unserem Zeitplan. Da hatten wir ein Interview mit Paul Trow. Den alle kennen von Replay Games, die jetzt Leisure Suit Larry Reloaded rausgebracht haben. Und neben Paul Trow ist auch noch Ello.
Wer ist das?
Der hat auch früher mal, du bist ja sehr jung, wie alt bist du?
Ich bin 36.
Zarte 36, da warst du vielleicht 10 oder so, als das rauskam.
Ja, und du, Jan?
Ich war 4.
Du hast damit nicht ganz zur Zielgruppe gehört.
Ja, ich habe es trotzdem gespielt. Was man mir auch heute noch anmerkt, würden wir einige behaupten. Ja, L.O., der Schöpfer von Leisure Suit Larry, das in 7 Teilen, von denen die Ungarn immer die Guten waren, viele Leute erfreut hat, gehört ganz klar zu den großen Sierra-Klassikern. Deswegen habe ich mich tatsächlich auch auf dieses Interview gefreut. Allerdings war jetzt nicht so viel aus ihm rauszukriegen. Also das letzte Spiel ist raus. Leisure Suit Larry Reloaded ist durch. Das nächste Spiel kommt Ende des Jahres. Ist ein Leisure Suit Larry Pokerspiel, free to play, für iOS und Android. Kann man machen, wird jetzt vielleicht nicht so viele bei uns interessieren, mich persönlich interessiert es nicht so. Was danach ist, da hüllen sich die beiden noch sehr in Schweigen.
Ja, aber es ist ziemlich sicher, dass sie weiter zusammenarbeiten wollen.
Das hat sich so angehört, ich würde auch davon ausgehen. Mein persönlicher Tipp ist auch, dass sie Leisure Suit Larry 2 Reloaded machen. Zumindest haben sie das ja auch mal gesagt, dass das so der Plan ist, das in der Reihenfolge zu machen. Aber offiziell gibt es da keine Ansage zu. Das Interview haben wir trotzdem demnächst dann auf adventuretreff.de. Schräg daneben gab es CBE. Da gab es die neue Julia-Version zu sehen. Wie hieß sie genau? Julia?
Die Enhanced Edition ist das.
Julia Enhanced Edition. Da ist der Michael involviert als Beta-Tester, deswegen kann der da jetzt keine wertenden Sachen zu sagen, was ein bisschen schade ist, weil ich habe es nicht gesehen
und ich Axel nicht kenne verstanden. Das. Ja, ich kenne das Original leider nicht und deswegen hat mir die Präsentation nicht so viel gebracht, weil die sich wirklich mehr auf die Unterschiede zum Original bezogen haben. Beziehungsweise die Erklärungen sehr knapp ausgefallen sind.
Michael, kannst du denn vielleicht für diejenigen, die den ersten Teil kennen, mal in 2-3 Sätzen kurz zusammenfassen, worauf sich diese Änderungen in der aktuellen Version beziehen?
Ich versuche es mal so neutral wie möglich halt irgendwie. Einige wenige haben ja das erste Julia gespielt. Das hat sich ja, wie man weiß, auch nicht so besonders gut verkauft. Das ist ein, im Grunde genommen ein storybasiertes Rätselspiel. Das ist von der Konzeption her weniger ein Adventure gewesen, als mehr das Führen durch eine Story mit versucht innovativen Rätseln, die teilweise auch einfach in die Hose gegangen sind, die von den Leuten nicht so angenommen worden sind. Und dann, wie ihr vielleicht auch auf Adventure Treff schon gelesen habt, gab es ja dann auch noch diesen Zwischenfall mit Lace Mamba. Das heißt, die Firma hat überhaupt quasi nichts an dem Spiel verdient und hat daraufhin jetzt Anfang, Mitte diesen Jahres eine Indiegogo-Kampagne gestartet und wollte da $5,000 haben, um halt eine erweiterte und verbesserte Version des Spiels zu machen. Letztendlich sind $14,000 zusammengekommen, was so 280% des ursprünglich geforderten Budgets waren. Und was die halt jetzt gemacht haben, ist, sie haben eigentlich das Spiel, sagen wir mal, zu mehr als 90% einfach weggeschmissen und neu gemacht. Das heißt, was vorher eigentlich auf einem Prinzip beruhte, dass es Bildschirme gab, auf denen es kleine Ausschnitte gab mit einer Grafik hier und ein bisschen grafische Spielerei da und Multiple-Choice-Auswahl für Aktionen, die man halt machen kann und das dann immer wieder unterbrochen durch Rätseleinlagen, ist jetzt im Prinzip ein vollständiges Fullscreen-First-Person-Adventure mit Hotspots und mit Hotspot-Anzeige und Journal und allem drum und dran. Das heißt, die haben eigentlich dieses Spiel genommen und haben quasi nichts behalten, nicht mal das Spielprinzip.
Das Einzige, was geblieben ist, ist wohl die Story.
Der Großteil der Story
wird wieder so erzählt.
Ja, und auch die ist teilweise noch abgeändert. Weil einfach die Integration der Puzzle mit dem alten Story-Gerüst nicht mehr so hundertprozentig gut war, weil ja jetzt auch Puzzle weggefallen sind und andere verändert worden sind, alternative Lösungsmöglichkeiten mit eingebaut worden sind und lauter solche Sachen. Und dann hat das auch so nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. Das heißt, selbst da musste noch ein Teil wieder umgeschrieben werden, damit es logisch wieder ineinander passt.
Ist es denn so, dass tatsächlich nur das Interface und die Steuerung und das Spielprinzip geändert worden sind? Oder hat man tatsächlich auch die ganze Grafik neu gemacht?
Man hat die komplette Grafik neu gemacht, da wird man eigentlich nicht mehr viel erkennen. Vor allen Dingen war das ursprüngliche Julia war ja ein reines 1024x87 4:3 Spiel. Und jetzt ist man auch auf Breitbildformate gegangen, höhere Auflösungen bis 1920 mal irgendwas. Also es ist auch für Breitbild optimiert worden. Und es sind auch die alten Grafiken sind komplett verschwunden, also es ist alles neu.
Okay. Ja, dann gab es einen Punkt, wo wir, glaube ich, alle sehr neugierig waren. Die German All-Stars haben sich angekündigt. Das kann der Axel vielleicht mal sagen.
Ja, die German All-Stars ist ein Zusammenschluss einiger deutscher Entwicklerstudios, die sich gedacht haben, wir wollen endlich mal wieder ein Spiel machen, unabhängig von Marketing, Budget, Monetization, wie es so schön heißt.
Monetarisierung ist das deutsche Wort.
Monetarisierung, genau, wunderbar. Und wo es einfach nur ums Spiel geht. Und da haben sie sich gedacht, warum machen wir das nicht einfach? Und haben sich zusammengesetzt und da ein Konzept entwickelt. Und die Studios, da sind vor allem auch einige Adventure-Studios dabei, so wie Daedalic Entertainment, Deck 13, King Art, allerdings auch Keen Games. Die haben einige Konsolen-Adventure-Umsetzungen gemacht, aber ich glaube nicht selber entwickelt.
Geheimakte haben die zum Beispiel umgesetzt für Konsolen.
Dann die Black Forest Games, die ein Jump'n'Run entwickelt haben bisher. Virgin
also,
Land.
Ist schon, also ist Gianna Sisters, ich weiß gerade nicht, wie die neue Version genau heißt.
Twisted Dreams.
Twisted Dreams, genau. Das ist ja sehr gut angekommen. Ich habe es nicht gespielt, aber...
Ja. Ich habe unterschiedliche Meinungen gehört, aber es soll ganz...
War auch ein Kickstarter-Ding.
War auch ein Kickstarter, ja. Genau. Und die haben jetzt einen zweiten Kickstarter drin und der war leider nicht erfolgreich. Aber jetzt machen sie da bei den German All-Stars mit. Und noch Cliffhanger Productions und Virgin Lands. Sagt mir persönlich jetzt nichts.
Firma von Ralf Adam.
Und ja, der Titel hört auf den Namen Red Black Fate. Und das ist letztendlich auch das Konzept der Spiele, muss man sagen. Es sind jedes Studio macht sein eigenes Spiel, entwickelt ein eigenes episodenhaftes Spiel. Das ist praktisch wie so eine Filmanthologie.
Ja, das verglichen wir mit Four Rooms zum Beispiel.
Four Rooms, wo verschiedene Regisseure ein verschiedene Kurzfilme drehen und das dann in eine Rahmenhandlung packen. Und aber auch jedes für sich stehen kann. Und so wird es wohl auch bei diesem Spielen werden. Und da ist auch so, dass die Studios ziemlich kreative Freiheit haben. Es gibt ein gemeinsames Thema, dem alle Spiele folgen werden.
Und welches wissen wir aber noch nicht?
Welches wissen wir auch noch nicht? Der Titel gibt nur so einen leichten Aufschluss. Also Red steht für den Helden, Black für den Gegner und Fate für das, worum sie kämpfen. Aber das ist auch alles bisher.
Und wurde was gesagt darüber, ob es da eine gemeinsame Engine gibt oder wird es von allen Studios dann quasi from scratch erstellt?
Jedes Studio macht da komplett sein eigenes Ding. Also jedes Studio verwendet seine eigene Technik, jedes Studio wird seinen eigenen Grafikstil verwenden.
Sein eigenes Genre.
Ist sein eigenes Genre, also es wird sicher nicht nur Adventure geben. Also ich bin mir sicher, dass mindestens eines der Studios etwas wie ein Adventure machen wird. Ist sehr wahrscheinlich, aber gesagt wurde dazu noch gar nichts. Also
ich würde sogar davon ausgehen, dass mehrere Studios sich für Adventures entscheiden.
Ja, oder aber sowas Ähnliches zumindest. Ja.
Aber es ist nicht vorgegeben.
Nein, also
jedes Studio kann sich da selbst.
Es kann auch ein Shooter werden oder ein Jump'n'Run oder ein Strategiespiel. Es ist völlig offen. Und auch die Länge des Spiels ist Studiosache, was sicher auch mit dem Budget zusammenhängt, was dem jeweiligen Studio zur Verfügung steht oder was sich das Studio leisten kann. Es wird eigentlich selbstfinanziert und sie planen allerdings auch noch parallel eine Kickstarter-Kampagne oder ein anderes Crowdfunding-Projekt sozusagen.
Genau, sie wollen es erstmal selber finanzieren und dann soll aber zusätzlich ein Kickstarter erscheinen, wo eben zum einen für zusätzlichen Content oder um die Sachen noch größer zu machen als ursprünglich geplant Geld eingeholt werden soll und worüber eben auch Interesse generiert werden soll. Also wenn man so einen Kickstarter macht, über den viele berichten, dann hat man ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit wieder, die man sonst nicht hätte.
Genau, und Sie sagen ja selber, es ist eigentlich kein finanzielles Interesse großes dabei. Und dementsprechend haben sie sich auch entschieden, den Großteil ihrer Einnahmen dann auch wohltätigen Zweck zu spenden. Sie wollen, wie der Plan aussieht, wohl sowas wie Hochschulen in armen Entwicklungsländern fördern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, sehr konkret war das nicht, aber es geht darum, Bildung in höhere Bildung in Entwicklungsländern.
Und passend zu diesem Konzept haben sie auch noch keine feste Idee, wie sie jetzt das Spiel dann auf den Markt bringen. Da hat Jan Klose hat erzählt, dass sie vielleicht auch eine Art Humble Bundle praktisch draus machen. So eine Pay What You Want Geschichte, dass jeder Spieler selbst entscheidet, wie viel er dafür bezahlen möchte, wie viel ihm das wert ist. Das ist allerdings noch nicht in Stein gemeißelt, das war nur so eine Idee.
Ja, so wie eigentlich gar nichts in Stein gemeißelt ist bisher. Nein. Ich fand es ein bisschen enttäuschend, weil es eben sehr groß angekündigt worden ist und dann ja, große Pläne natürlich da sind, aber praktisch überhaupt nichts Konkretes bisher gesagt werden kann.
Ja, und auch noch nichts Vorzeigbares war oder noch gar nicht wirklich mit der Programmierung oder mit der Produktion überhaupt angefangen wurde.
Die einzelnen Studios sind wohl in der Vorproduktion, machen sich gerade Gedanken darüber, was sie überhaupt da machen, aber zeigen können sie da noch nichts.
Und trotzdem wollen sie es 2014 veröffentlichen, allerdings wird es ja auch eher kürzere Sachen wahrscheinlich werden, von daher durchaus realistisch, würde ich sagen.
Ja, aber winziges Detail am Rande ist, fand ich, dass von den 7 Menschen, die auf der Bühne saßen und diese Pressekonferenz abgehalten haben,
5 davon deinen Vornamen hatten.
5 davon Jan hießen. Und das ist eigentlich auch Logisch, denn Leute, die Jan heißen, sind einfach gute Menschen.
Ich habe jetzt ein Déjà-vu. Das hast du schon mal in einem Podcast gesagt.
Ja,
das ist 2 oder 3 Jahre her sein.
Es wird ja nicht falscher.
Ja, ja, ist klar.
Ja, uns war ja schon mal aufgefallen, ist ja nicht ganz Neues, dass viele von den deutschen Adventure-Entwicklern in führenden Positionen Jans haben. Ja, ich sollte auch mal einen Entwickler aufmachen.
Solltest mal einen Entwickler aufmachen? Ich möchte nicht dabei sein.
Ja gut, also zu sagen gibt es da nicht viel leider bisher, aber das passiert und man darf, denke ich, gespannt sein, was da noch so kommen wird.
Definitiv ein spannendes Projekt, was wir im Auge behalten werden.
Michael, danach waren wir bei Nordic Games.
Richtig, Nordic Games ist die Firma, die aktuell das Episoden-Adventure The Raven von King Art vertreibt. Vertreibt im Sinne von verkauft, nicht verscheucht. Jedenfalls, die erste Episode ist ja gerade erschienen und die zweite Episode soll am kommenden Dienstag als Download zur Verfügung stehen. Und es ist natürlich jetzt aufgrund der Tatsache, dass das ein Krimi ist und auch deswegen, weil es halt eben ein Episodenkrimi ist, unglaublich schwer, irgendwas inhaltlich zu diesem Spiel zu sagen, ohne irgendwas zu spoilern. Das Einzige, was wir vielleicht inhaltlich dazu sagen können, ist das, was schon im Vorfeld dazu angekündigt wurde, nämlich, dass die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven spielt werden wird. Und in dieser zweiten Episode ist es dann so, dass man halt zum ersten Mal dann auch in die Sichtweise des Gegenspielers schlüpfen wird. Ein paar technische Informationen am Rande noch. Es hat sich von der Präsentation her optisch und technisch nichts großartig verändert. Es werden auch teilweise die Locations wiederverwendet. Teilweise allerdings auch
erweitert.
Wie zum Beispiel die Zugszene, da wird es dann zum Beispiel jetzt andere Stellen im Zug geben, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und dann gibt es noch die Information zu den Konsolenportierungen, die wir bekommen haben. Und zwar soll in etwa zeitgleich zur Veröffentlichung der dritten Episode im September auch die Xbox 360 und die PlayStation 3 beliefert werden. Zwar auch dort in jeweils 3 Episoden, allerdings sollen die wohl, wie ich das verstanden habe, gleichzeitig erscheinen, weil dieser Effekt des Rätselns zwischen den Episoden, dadurch, dass ja die PC-Version dann schon erschienen ist, halt einfach dann auch nicht mehr da ist. Und man sich deswegen sagt, da kann man es auch gleichzeitig veröffentlichen.
Ja, ansonsten kann man dann, glaube ich, aktuell nicht viel zu sagen. Nächste Woche erscheint es. Es sieht aus, als würde das so weitergehen wie im ersten Teil. Und wem der schon gefallen hat, darf sich da, denke ich, auch drauf freuen.
Ja, darauf und dann natürlich auch auf den dritten und finalen Teil, der ja auch bald kommt.
Wann kommt der?
September.
September schon, achso. Mhm.
Doch, jeweils schon. Einen Monat Pause zwischen den Episoden.
Ja gut, dann ist das ja auch bald vollständig. Und dann kam der letzte Termin, den wir an diesem Tag hatten. Das war ein Termin, der uns alle sehr interessiert hat, wo wir alle sehr gespannt waren, weil ein Kollege, den wir jetzt nicht näher nennen wollen, diesen Termin vereinbart hatte und uns damit alle sehr beglückt hat. Nämlich hieß es, dass wir uns Oculus Rift anschauen können. Diese Virtual Reality Brille, die man aufsetzt und dann ist man mitten in der 3D-Welt. Und dann sind wir da hingegangen und was ist passiert?
Erstmal hat irgendwie an dem Eingang, an dem Schalter mit dem Begriff Oculus Rift niemand etwas anfangen können. Wohl aber dann mit dem Namen der Firma, mit der wir den Termin vereinbart haben.
Ja, was daran lag, dass sie überhaupt nichts mit Oculus Rift zu tun haben.
Ja, aber sie haben trotzdem den Termin mit uns gemacht.
Ja, das stimmt. Und wir mit denen.
Ja, das haben wir durchgezogen. Wir hatten 30 Minuten und die haben wir gemacht.
Wir waren dann auch da.
Zu viert.
Zu viert. Und haben uns Software angeschaut.
Für indirektes Beleuchten von Spieleszenen.
Von 3D-Engines, ja.
Enlighten heißt die. Und da finde ich, dass, da kann man auch mal ausdrücklich Werbung für machen. Denn so nett, es waren erstmal nette Leute und die haben uns nett Zeit genommen für uns.
Ja, wir haben Kaffee bekommen und Kaltgetränke.
Richtig. Und ich finde, da kann man auch mal sagen, wer seine 3D-Szenen indirekt beleuchten will, sollte das mit Enlighten.
Und wer von unseren Lesern jetzt halt Fragen hat zum Thema indirekte Beleuchtung von Spielszenen, der kann sich natürlich vertrauensvoll an euch wenden.
Absolut, wir sind da jetzt Experten.
The Americans heißt es. Gebrieft sind wir. Ja. Ja, die haben uns das gezeigt, die am Beispiel der Implementierung in die Unreal 3 Engine. Ja, und das gibt tolle Effekte, gerade wenn man dieses Modul, diese Middleware halt mal ein- und mal ausschaltet, dann sieht man da sehr deutlich den Unterschied. Das ist da schon. Macht schon was her. Und es ist auch auf andere Engines, auch auf selbstentwickelte Engines, portierbar mit halt entsprechendem Aufwand an, aber machbar.
Auch auf die Oculus Rift?
Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Aber wahrscheinlich schon.
Ja, wir haben nach der Unity Engine gefragt, aber da gibt es aktuell keine näheren Informationen. Außer, dass die das prinzipiell man auch Unity damit versorgen kann.
Aber er nichts dazu sagen darf.
Ja,
wahrscheinlich.
Ob das konkret auch geschieht. Ob das konkret auch geschieht, ist unbekannt. Aber ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt richtig Lust, 3D-Szenen zu beleuchten. Mit Enlighten.
Indirekt.
Indirekt.
Ja. Indirekt. Sehr wichtig.
Direkt in der Jeder. Ja, ich denke, wir sind am Ende des Tages angekommen. Wir freuen uns auf einen zweiten Messetag, auf dem wir auch wieder einen prall gefüllten Kalender haben. Von daher gibt es auch morgen wieder jede Menge Neues zu erfahren. Und da freuen wir uns drauf. Möchte noch jemand was sagen?
Nö. Oder hatten wir noch irgendwas, was wir am Ende vom Podcast immer gemacht haben?
Wir haben uns immer gefreut darüber, dass es Hammer gibt.
Richtig, ja. Die haben wir nicht gesehen. Die haben wir nicht gesehen.
Hammer.
Die haben wir schon letztes Jahr nicht gesehen.
Also entweder haben wir sie übersehen oder Hammer ist nicht da.
Was schade ist.
Weil schade ist, ist auch schade, weil es einfach so eine gute Firma ist.
Ja.
Wir haben auch Speedlink nicht gesehen, aber die haben wir auch nicht gesucht.
Nee, die suchen wir eigentlich nie. Die wollen uns ja auch. Also es beruht auf Gegenseitigkeit.
Na gut.
Ja, wir wünschen euch eine gute Nacht oder einen guten Morgen, wann auch immer ihr es hört, und sagen bis morgen.
Tschüss.
Tschüss.